Die DBLDW Vorschau mit Thomas Seidel, Peter K. Wagner und Fabio Schaub.
Heute nur die Hoffnung, dass es kürzer als eine Halbzeit ist. Hallo und willkommen zurück. Fabio Schaub und Thomas Seidel heute an den Mikrofonen. Schön, dass ihr zuhört, denn wir haben einiges zu besprechen und sind ein bisschen gespannt, wie lange wir heute wirklich aufnehmen.
Wir nehmen auf am Zeugnistag. Heute ist Draft Day. Ich fühle mich extra außerputzt, weil es ist so schön. Ab 2 Uhr geht's los. Die New York Jets sind dann irgendwann dran, aber darüber reden wir ein anderes Mal. Die heutige Folge ist kürzer als eine Halbzeit, aber länger als Andy Irving für den Hattrick gegen Salzburg braucht, nämlich 22 Minuten.
Sehr gut.
Wollte ich dir schreiben, aber ich dachte, nein, den kalte ich mir.
Ja. Sehr gut. So,
es wird brutal. Also wir haben auch auf Instagram gefragt, folgt uns auf die beste Liga der Welt, auf allen Kanälen, ob man normale Folge machen sollen, ob man einen Mix machen sollen, Vorschau oder ob wir den Abstiegskampf reden sollen. Es haben sich die meisten dafür entschieden, dass es schon irgendwie entweder ein Mix oder ein intensiver Meistertalk werden soll. Es ist viel passiert, englische Runde und ich würde sagen, wir probieren das irgendwie in den Kategorien der Vorschau zu machen, aber in einer Extended Version. Wir haben auch ein paar Einspieler. Wir haben trotzdem einen Alumnus und auch einen Linktipp, aber ich glaube, es wird mehr als sonst.
Fabio brennt und ist extrem motiviert. Es ist einfach die Phase in einer Saison, wo es wirklich um alles geht und schon lange war es nicht mehr so spannend wie jetzt gerade. Das Einzige, was sich jetzt vielleicht gerade herauskristallisiert hat in dieser englischen Runde, also wirklich herauskristallisiert hat, weil es genauso gelaufen ist, wie sich es auszulust und dann nicht vorstellt, ist der Abstiegskampf. Wenn wir das vielleicht ganz kurz reinnehmen, das ist das, was sich jetzt so abzeichnet, dass sich es leider für die Lustenauer nicht mehr ausgeht, denn da muss schon jetzt schon ganz viel passieren.
Machen wir die kurzen Dinge vorher und dann, wir machen jetzt alles anders.
Wir
machen das Auge, würde ich sagen, dann machen wir kurz die Punkte und dann machen wir das Update und dann reden wir länger über den Meisterkampf und dann Alumnus.
Okay.
Das DBLDW Auge.
Meine Herren, es gibt 4 Fragen und 4 Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch.
Klausi Augenthaler schaut auch mit großen Augen in Richtung Österreich.
Dankeschön.
Bitteschön. Denn es ist und bleibt spannend. Was haben wir denn?
Abstiegskampf. Ja. Also Lustenau verliert gegen die Wolfsberger AC und Blau-Weiß Linz. Hat im Abendspiel aus einem 0:1 ein 2:1 gemacht. Doppelschlag Ronny Waldo. Und damit hat sich Blau-Weiß Linz, man kann es so sagen, aus der Affäre gezogen. Quasi 8 Punkte nun vor Lustenau. Die 2 Vorarlberg-Clubs, die beenden die Tabelle der Qualifikationsrunde aktuell mit Platz 5 und 6, sprich Platz 11 und 12. Ja, Lustenau 8 Punkte hinter Altach in 28 Spielen, 17 Tore geschossen, 56 Tore erhalten, nur 2 Siege, Punkteteilung hin oder her. Lustenau wird heuer treffen und wird vermutlich im neuen Stadion in Liga 2 antreten müssen.
Ihr habt es eh in der Dienstagsfolge schon schön gesagt, es ist zumindest ein verdienter Absteiger, wenn wir es jetzt so wollen. Die letzten Jahre war es ja so, dass in der Punkteteilung immer dann plötzlich wer abgestiegen ist, der dann vielleicht sogar mehr Punkte gehabt hat als jemand, der es geschafft hat, in dem Fall Altach oder Admira, glaube ich, was in dem Fall in diesem Jahr, was ich anspreche. Und in diesem Jahr soll es anscheinend nicht so sein für die Austria Lustenau. Sehr, sehr bitter natürlich, aber ich habe das eh schon eigentlich perfekt analysiert. Also wer die Dienstagsfolge noch nicht gehört hat, soll einfach da reinhören. Da gibt es eigentlich die meisten Gründe oder die Hauptgründe, warum es für Austria Lustenau einfach in diesem Jahr nicht gereicht hat. Außer natürlich, es passiert noch was, weil Dominik Schierl hat es ja im Interview gesagt, er ist weiterhin noch davon überzeugt, dass sie das schaffen können. Eh klar, Hoffnung stirbt zuletzt. Aber es sind halt einfach nur mehr 4 Spiele.
Und, was wäre für ein Profi, wenn er sich hinstellen würde und sagen würde, nein, wir sind eh schon weg. Solange es irgendwie Hoffnung gibt, wird man dran glauben. Es kann, glaube ich, theoretisch nächste Woche dann schon vorbei sein, oder?
Ja, sicher. Ja, natürlich. Ja.
Na, geht sich nicht aus.
Sind dann noch 3 Spiele.
Also 3 doch sicher, kann sich ausgehen, klar. Wir haben gefragt auf Spotify, wer steigt denn ab? Kann man immer bei den jeweiligen Runden abstimmen. Und da waren auch vor der Runde schon 85,7% der Meinung, dass es Lustenau treffen wird. Niemand hat auf Blau-Weiß Linz getippt und einige auf Diverski Tirol und Altach. Also ja, ich sage auch, selbst wenn die Altacher keinen Punkt mehr holen, schaut es gut aus, dass sie die Liga halten. Weil Lustenau de facto bis jetzt nur 2 Siege geholt hat. Das heißt, das müssten sie jetzt in den verbleibenden Spielen übertrumpfen.
Es wird jetzt nächste Runde schon schwer. Am Samstag geht es dann in Innsbruck gegen die Wattener, gegen die WSG. die eigentlich auch eine sehr, sehr gute und solide Qualifikationsgruppe spielen, dann hätten sie A daheim, dann die Austria, die ja noch um diesen ominösen Platz Richtung Europa noch kämpft. Also auch hier wird es nicht leicht. Und dann hätten sie noch in den letzten Runden zu Hause noch Blau-Weiß Linz im Direkten natürlich und Alter noch im Direkten. Also das wäre schon noch möglich, brauchen wir nicht rennen. Aber es müssten jetzt de facto 4 Siege her. Ansonsten wird es nicht schwierig.
So ist es. Also man braucht Minimum 9 Punkte. Das, wenn beim Blau-Weiß Linz oder Alltag keinen einzigen mehr
die
machen.
Die dürfen nichts mehr verlieren, die 4 Siege her und fertig. Ja. Also
deswegen, es schaut so aus, als hätte das Projekt Herauf, wo man das nochmal alles umkehren wollte und irgendwie die Rettungsaktion schaffen wollte, nicht geglückt. Ja, aber es ist jetzt nicht Herauf seine Schuld, das muss man auch festhalten, wir haben es letztens angesprochen. Kaderplanung Anfang der Saison hat da einfach nicht gereicht. Ja, zweiter Punkt, sehr traurig. Heute reingekommen, ganz frisch, Bernhard Zimmermann, Kreuzbandriss, Saisonende, kann man nur alles Gute wünschen. Der Leihspieler von Rapid, der beim WRC vielleicht dann doch weniger gespielt hat, als er sich erwartet hat. Die Konkurrenz war groß, gerade im Herbst mit Mo Bamba. Mhm. Auch Boace, Ballo waren eigentlich gesetzt. Ja, kann man nur gute Besserung wünschen und hoffen, dass er bald wieder fit ist.
Das ist natürlich ein unglaublich bitterer Zeitpunkt, um sich als Leihspieler zu verletzen, gerade hinten raus. Wird er dann, davon kann man jetzt mal ausgehen, zu Rapid zurückkehren, um dort dann wieder aufzubauen. Dann kommt er vielleicht in eine komplett neue Mannschaft rein, denn davon kann man ausgehen, dass im Sommer bei Rapid ein bisschen was passieren wird, vor allem offensiv. Und dann ja, wird es natürlich sicher nicht einfacher für ihn, aber wünschen ihm mal alles Beste. Und wer weiß, gerade in Wien hat er eigentlich immer wieder gezeigt, mit seiner Art und Weise zu spielen und auch wie er mit den Fans umgeht und welche Leidenschaft er mitbringt, dass er auch für Rapid und für einen Bundesligisten auf jeden Fall gut ist.
So ist es. Ein neuer Trainer soll beim LASK im Gespräch sein.
Entschuldigung, dass ich jetzt hier...
Im Gespräch, sage ich bewusst, ja, weil es ja doch ein wildes Gerücht ist, kann man schon so sagen.
Ja.
Du kennst ihn, oder?
Ich habe ihn...
Nestor El Maestro.
Das war einer der Trainer, der in meiner Anfangszeit beim SK Sturm da war. Nestor El Maestro hat jetzt bei Sturm, sagen wir es mal ganz kurz und knackig, jetzt nicht unbedingt den Erfolg gehabt. Hat auf jeden Fall etwas, ist auf jeden Fall ein Trainer, der natürlich auch Know-how mitbringt, aber es halt schwierig hat, auf das rüberzubringen, würde ich jetzt mal so höflich sagen. LASK, ja, das ist schon Wahnsinn, dass er überhaupt ins Gespräch kommt. Soll in Linz gesichtet geworden sein, ist er jetzt da bei Sofia rausgeschmissen worden und ist jetzt vertragslos, vereinslos, könnte natürlich übernehmen, kennt die Liga, braucht nicht reden, hat natürlich gewisse Dinge, die man dann auch als Trainer für Linz auch brauchen könnte. Aber wenn so ein Trainer, bitte korrigiere mich lieber Fabio, bei Linz ein Thema sein soll und er gesichtet sein soll, dann ist es schon so, dass die Linz anscheinend jetzt nicht wirklich den großen Plan haben aktuell, oder?
Na,
oder hören sich einfach jetzt viele an, kann natürlich auch sein.
Habe ich auch so gehört, dass beim LASK aktuell, wobei der LASK ein bisschen Blackbox ist, da sieht man schwer rein, deswegen vielleicht ist es auch anders, aber was man so mitbekommt, hat der LASK schon, oder er ist noch auf der Suche, hat noch keinen klaren Plan, wer es werden soll. Wie das Profil ausschaut, ich glaube, das weiß man ganz genau. Auf der anderen Seite, wenn jetzt das Gerücht Nestor El Maestro stimmen sollte, man hat auch gehört, dass sich Gruber mit Job getroffen hat. Also es sind dann, glaube ich, schon andere Ideen von Fußball. Aber man kann beim LASK wie immer nur gespannt sein, wer es wird, weil ich würde sagen, auch die letzten zwei Trainerbestellungen oder vielleicht sogar die letzten drei waren sehr überraschend. Deswegen rechnen wir auch diesmal wieder mit einer Überraschung. Und ja, ob es Nestor El Maestro wird, der war ja in ZSK Sofia. War dort bis 2023, glaube ich, Trainer und ja, jetzt ohne Verein aktuell.
Schauen wir mal, was wird.
So ist es. Ja, vierter Punkt. Wir haben uns aufgeschrieben, die Stadionthematik Graz, was immer wieder Thema ist. Man könnte auch sagen, wir könnten noch ein bisschen eine Vorschau machen, Salzburg-Sturm. Ich würde sagen, das nehmen wir ins Update mit rein.
Ja, also wie gesagt, Stadionthematik ganz kurz, weil die es rund um Graz und die Steiermark nicht mitbekommen haben. Man hat sich jetzt geeinigt drauf. Es hat da ein wildes Gerücht aus der Szene gegeben, dass beide Fanlager auf eine Tribüne kommen, was beide Fanlager jeweils nicht wollten. Jetzt ist es aber so, dass wirklich der GRK auf seiner Seite bleibt, der SK Sturm auf der Seite bleibt, es Adaptierungen im Stadion gibt mit 2 Millionen Euro oder was, glaube ich, an Kosten, die Stadt Graz übernimmt, logischerweise. Kennt ihr auch der Stadt Grazes Stadion und demnach ist anscheinend alles gut. Gibt nur bei Sturm, in dem Fall habe ich schon gelesen, in gewissen Foren ein bisschen das Thema, weil ja dort auch Abonnenten sind. Wie ist es dann im GRK-Match? Bla bla bla, das wird ja alles jetzt erarbeitet, aber im Großen und Ganzen bleibt alles so, wie es ist und genau, beim jeweiligen Derby bekommt jeder die Fankurve. Also so viel Kontingent jeweils wie der andere.
Der Schöne in Libanon, muss ich sagen, finde ich ja den Graben. Wird viel zu wenig erwähnt. Ich werde immer wieder gefragt, wieso gibt es einen Graben? Es war früher Kult. Ich kenne keinen Stadion. Genau. Es ist ein schöner Wassergraben, in dem sich ja einst Zinedine Zidane verlaufen ist. Also eine schöne Anekdote. Beim GAK Real Madrid Spiel 100 Jahre. Zinedine Zidane hat nicht mehr aus dem Stadion rausgefunden und ist im Graben da im Kreis gelaufen. Wie kommt er zum Bus? Und dann haben sie dann geholfen, den Weg zu zeigen, wie es nach draußen geht. Also ja, sehr, sehr eigen. Beim LASK hat man solche Sorgen nicht. Die sind schon froh, wenn sie ins Stadion dürfen, weil da werden ja derzeit wild mit Stadionverboten herumgeschmissen. Also ja, es ist immer, man sehnt sich immer nach dem, was man nicht hat, denke ich. Ja.
Genau, genau so ist es.
Die einen haben ein Stadion, die anderen dürfen rein. So kann man sagen.
Genau.
Ja, das war das knackige Auge, würde ich sagen. Ja. Kommen wir zum Update.
Ja.
Das DBLDW Update.
Ja, und da sind wir eigentlich bei der englischen Runde, die wir jetzt aufgreifen wollen und eigentlich dann mittendrin im Meistertitelkampf, der gestern aber sowas von Fahrt aufgenommen hat. Er ist eh schon angekündigt worden. Salzburg hat ja schon gegen die Linzer gepatzt, dort verloren am vergangenen Wochenende. Jetzt, also vor zwei Wochen, Entschuldigung, dann noch der Trainerwechsel. Dann genau war jetzt das Spiel gestern und das war dann schon, ja, sehr überraschend, sagen wir es mal so. Auch in unserer WhatsApp-Gruppe gemeinsam mit dem Peter. Ich kann mich erinnern, du hast direkt geschrieben, okay, Karim Konaté wird jetzt Torschützenkönig. Ich habe das Spiel am Anfang nicht verfolgt. Ich denke mir, ah ja, es geht schon los, schau rein. 2-0, Konaté recht schnell. Da denke ich mir, ja, okay, passt, kann das Handy weglegen. Gehe dann in der Pause ungefähr so mit meinem Sohn, mit dem Großen schlafen. Komme dann wieder raus und währenddessen ich den Levi niedergelegt habe, dann war so, das Handy vibriert die ganze Zeit, es hört nicht auf. Dann habe ich wegdrückt, damit er nicht aufwacht, der Große. Geh dann wieder raus, schau rauf und dann sind dann 4-3 und WhatsApp-Nachrichten von allen möglichen aus ganz Österreich mit Heuer gut's für euch, so sinngemäß. Und plötzlich macht der Klagenfurt, in dem Fall auch Salzburg, die Tür für Sturm ganz weit auf und die Grazer marschieren zumindest mal in der ersten Herausforderung durch.
Ja, also zum ersten Punkt, ich glaube trotzdem, dass Karim Konaté Torschützenkönig wird, weil der einen Lauf hat und der hat jetzt 15 Tore. Ja, Marco Krühl, Max Entrup, Gruber, Kawein, das stockt alles dahinter. Mhm. Da ist kein richtiger Konkurrent da, auch bei Sturm, Top-Torschütze Tommy Horvath mit 7 Treffern. Also ja, der hat einen Flow, der wird auch spielen, der trifft alle 100 Minuten. Das ist der beste Schnitt aktuell von allen, die regelmäßig spielen. Deswegen, diese Frage dürfte eher geklärt sein. Die Meisterfrage, die ist vor der Runde, finde ich, eher offen gewesen als jetzt. Es schaut sehr danach aus, dass Sturm Meister wird. Es ist natürlich das Sonntagsspiel jetzt entscheidend. Ich glaube, wenn Sturm gewinnt, dann ist es nicht nur ein großer Schritt, dann sind sie mit einem Fuß schon durch, weil die einfach eine gewisse Souveränität ausstrahlen. Wenn Salzburg gewinnt, dann ist es natürlich wieder komplett offen. Mhm. Und beim Unentschieden ist Sturm auch schon einiges voraus, weil die einfach diese Stabilität aktuell haben. Und es sind de facto halt nur noch 4 Runden zu spielen.
Ja, also nach diesem Spiel sind nur 3 davon 2 Heimspiele, genau, für Sturm gegen Harzberg und gegen aus der Klagenfurt, die übrigens schon ausverkauft sind, aus Fansicht. Dann hättest du noch das Auswärtsspiel in der vorletzten Runde in Linz. Aber ansonsten hat der Sturm auch nach diesem Salzburg-Match das unter Anführungszeichen, bitte alle das als respektvoll übernehmen, das leichtere Restprogramm mit 2 Heimspielen gegen die vermeintlich kleineren Teams Hartberg und Klagenfurt.
Vermeintlich Klagenfurt, ja.
Ja, ja. Und dann hast du noch eben die Salzburger, die noch gegen den LASK in der letzten Runde zumindest zu Hause, aber auch noch gegen Rapid ran müssen und Hartberg auch noch haben. Ja. Das war gestern, also ich habe...
Gehen wir den Spielfilm
durch. Genau, gehen wir es durch. Konaté schießt das 2-0, die gehen mit einem 0-2 in die Pause. So, kommen raus und dann passiert etwas, was, wie gesagt, niemand so richtig gerechnet hätte.
Ich habe es mir ja angeschaut und das war auch vom Gefühl her, dass Salzburg diesem 3-0 näher war. Mhm. Und ich finde dann, Kribo heißt er auf Twitter, ich folge dem auch, oder auf X, Salzburger Fien, was er twittert, und ich finde, da kann man das schön an der Timeline nachlesen, wie das Spiel war. Salzburg verliert nach der frühen 2-0-Führung die Kontrolle und lässt Klagenfurt vor allem über Standards gefährlich werden. Simic verpasst die große Chance, auf 3-0 zu stellen. Die Spieler der Bullen diskutieren viel untereinander. 20 Minuten später, die Salzburg-Defensive offenbart heute schon einige Schwächen. So, nächster Tweet, kein Handelfmeter, Euda. Nächster Tweet, Strube ist nur beurlaubt, oder? Nächster Tweet, diese Torhymne viermal hören zu müssen, ist hart. Und ich finde, dieser Spielfilm ist, glaube ich, genau der bei Salzburg abgegangen ist. Extrem sicher, man macht das dritte Tor nicht, man bekommt dann das zweite zu hören, weil man defensiv trotzdem nicht so stabil sicher ist, wie man vielleicht gehofft hat. Dann bekommt man am Stand von 2-1 den Handelfmeter nicht, der für mich ein klarer Handelfmeter war. Mhm. Also gibt es für mich keine Diskussion.
Also ich glaube, jeder Verein, jeder Fan eines Vereins in der österreichischen Bundesliga hätte das genauso gesehen, wenn es gegen ihn so gepfiffen wäre.
Also auch mit VAR für mich nicht nachvollziehbar, warum es...
Ja, sie haben ihn ja nicht, hingeholt.
Aber, wie man da nicht der Meinung sein kann, dass das ein Handelfmeter ist, ist für mich äußerst fraglich. Ja, kann man jetzt sagen, die und die Mannschaften sind auch oft genug benachteiligt worden, das geht's ja nicht. Ich verstehe nicht, warum man trotz der Hilfsmittel die Meinung hat, dass es kein Handelfmeter ist. Wie auch immer.
Christian Ilzer darf jetzt nicht mehr aufregen, sagen wir es mal so. Also, er darf jetzt eine Bevorzugung von Salzburg, die er immer wieder gefordert hat, oder anscheinend mit der, wie war das?
Triebspitzenförderung.
Triebspitzenförderung. Die Geschichte wäre damit jetzt wieder abgehakt.
Ja, vielleicht hat er auch damit genau sein Ziel erreicht und das hat deswegen keinen Elfmeter gegeben. Na, wie gesagt... Kein Handelfmeter war eine Entscheidung, die ich nicht verstanden habe. Natürlich, beim 3-1 ist das Spiel vielleicht anders. Er kann jetzt so oder so sehen. Und dann, wie gesagt, macht Irving noch einmal zwei Tore. Also ein Hattrick in 22 Minuten. Andy Irving, der von Peter Backholt extremst... Also ich glaube, dass da auch was vorgefallen ist, weil das ist ein guter Spieler. Dann hat er halt nicht so performt vielleicht. Aber der wurde ja dann komplett auf die Seite gestellt. Und auch, ich war beim Testspiel gegen den GK zuschauen. Ja, da hat er auch... sag ich mal, sehr oft Andy reingerufen. Also war er nicht so zufrieden, gewisse Dinge, die wahrscheinlich nicht so passen. Und ja, der hat jetzt diese drei Tore gemacht. Und Peter Backholt hat sich mit dem Kameramann von Sky gefühlt noch angelegt nachher. Ja, so ganz kurios. Und Klagenfurt gewinnt dann völlig überraschend und unterm Strich auch nicht unverdient mit 4-3. Und die ganze Tragik für Salzburg hinten hinaus ist noch, Pavlovic macht das 4-3, reguläres Tor, Schiedsrichter gibt Foul. Über den VAR wurde das Tor dann eh gegeben, nur Pavlovic hat sich so erzürnt, dass er die Gelbe erhalten hat, völlig zu Recht, er braucht nicht zum Schießen dahinlaufen, nur der fehlt halt jetzt gegen Sturm mit seiner fünften Gelbe, was natürlich ein Riesenthema ist, vor allem, wenn man sich die Partie anschaut. Solé, Pavlovic, wir reden immer von einem unglaublichen Verteidigungsduo, Innenverteidigungsduo, Premier League-Niveau und alles schön und gut, nur von dem Anspruch, den die beide an sich stellen, von dem Anspruch, den wir an diese Verteidiger haben, da muss ich schon sagen, Omar Solé, für die österreichische Bundesliga ist er sicher zu gut. Und das, obwohl es eine gute Liga ist, aber es ist halt nicht Top 3, Top 4 Liga. Aber wenn er in diesen Ligen spielt, in so einem eklatant wichtigen Spiel, weil das sind jetzt die letzten 4-5 Spiele, zweimal den Ball laissez-faire zentral vor den 16er zu klären, das ist der Unterschied zwischen einem Spieler, der in einer Top-Liga eine Top-Rolle spielt, und einem Spieler, der halt kein Weltklasse-Spieler ist. Und ich finde, genau das hat man gesehen. Und wenn er vielleicht nur mit 80% spielt, dann ist das auch eine Sache, wo ich sage, diese Einstellung, wenn du nicht mitbringst, das ist nicht so, dass es dich das besser macht. Das multipliziert deinen Wert oder es exponentiell verschlechtert ihn. Und der hätte alle Anlagen, alles, aber wenn ich nicht bereit bin, immer diese 100%. Mit der Einstellung vom Querfeld wäre Solé wahrscheinlich ein Spieler, der beim Top 4, Top 5 Club in der Premier League endet. Mit seiner Einstellung jetzt wird er sicher noch einen Schritt gehen, aber er wird kein Weltklasse-Spieler und dann wird im Endeffekt ihm auch aufgrund seiner Mentalität das ein oder andere coole Erlebnis durch die Finger rutschen. Und das ist dann im Endeffekt die Dinge, weil Salzburg hat nicht verloren wegen den Schiedsrichterentscheidungen. Salzburg hätte die Tore machen können, Salzburg hätte defensiv klarer sein können. Das ist der Punkt, das ist der Anspruch, den Salzburg an sich hat. Und Salzburg hat noch immer die beste Mannschaft der Liga. Also die beste Einzelspieler der Liga, sagen wir so.
Danke.
Ja, Entschuldigung.
Guter Einwand, das ist genau das, was ich noch dazu sagen möchte.
Und das ist der Punkt, den man halt gestern gesehen hat.
Das ist genau das wollte ich auch sagen. Also ich habe mir dann in dem Fall die Zusammenfassung angeschaut von diesem Spiel, weil ich es live leider nicht sehen habe können, aber... Natürlich schaut man dann, ich habe die Zusammenfassung nach dem Sturmspiel gesehen, natürlich versucht man dann zu sehen, wo hapert es gerade bei Salzburg und schaut ein bisschen genauer hin. Und dann sieht man die Aktion Karim Konaté, das 1-0. Macht vieles allein, macht das natürlich super, macht das überragend, super Abschluss in die kurze Ecke. Vier Spieler von Salzburg, wenn man sich das anschaut, fordern den Ball Spiel ab. Konaté macht es dann selbst. Die Reaktion dieser 3-4 Spieler, als hätte er nicht einmal das Tor drauf, also es wäre gar nichts, es wäre ein Testspiel, es würde um nichts gehen. Da geht es um die Meisterschaft, genau wie du sagst, da geht es um richtig viel. Umgekehrt bei Sturm, die schießen das Tor, die gesamte Mannschaft jubelt, die sind drinnen, die haben einen Weg vor sich, den man Ziel. Bei Salzburg ist es mir ein bisschen zu wenig Mannschaft, ein bisschen zu wenig Wir-Gefühl, wie man so schön sagt. Zumindest nur, was man halt so sieht. Und wenn man dann auch den Tweet liest eines Salzburg-Sympathisanten, dass die Salzburg-Spieler untereinander nur diskutieren, ja, dann passt genau auch dieser Eindruck, den ich da jetzt gefunden habe. Allein nur von diesen paar Minuten Zusammenfassung auf Sky. Und das ist schon echt eklatant. 2:0, genau dasselbe. Er geht alleine jubeln, da kommt irgendwann einmal, ich glaube, der Guindo ist dazugelaufen, das war's, da kommt aber lang nichts. Mhm. Da gibt es keine Jubeltraube und jawohl, wir hauen das jetzt raus. Und vielleicht sind es auch genau die Dinge. Dann führst 2:0, gehst locker raus aus der Pause, bekommst ein Tor, wo ich sage, okay, auch wieder so Freundschaftsspiel-Mentalität, Rückwärtsbewegung hinten aus der, ich glaube, linken Offensivposition, also wer da war, gar keiner, da war nichts, der war komplett allein, der es da gemacht hat aus der Klagenfurt. Das ist schon wenig gewesen. Natürlich kann man dann sagen,
okay, zu wenig, ja, zu wenig.
Und natürlich kann man dann sagen, brauchen wir nicht reden, die Elfmeterentscheidung, Simic mit der Chance, aber das sind dann genau diese Punkte, die dann vielleicht auch den Unterschied ausmachen. Sturm will es mehr. Es ist einfach so.
Ja, braucht man nicht reden. Also da sind vielleicht zu viele Leute mit dem Kopf schon bei anderen Vereinen. Man braucht ja nichts reininterpretieren. Sturm macht auch einen guten Job.
Ja, natürlich.
Und Salzburg schafft es nicht aktuell, einmal in einen Flow zu kommen, in dem Sturm gerade drin ist. Und das war dann die Partie und natürlich kriegen die Spieler das mit, auch wenn der Trainer das nicht sagt, ist ja logisch. Die Spieler bekommen mit, die wollen wissen und dann fragen sie mal wen von der Medienabteilung oder schauen schnell aufs Handy noch, wie haben die gespielt, natürlich.
Ja,
so,
sicher.
Und die haben das gewusst und gehen dann rein und sagen, ja, passt. Und ich finde, zu Rapid Sturmpartie, wenn wir da jetzt rüber switchen, ich finde, bei Sturm gibt es einfach nur drei Begriffe, die du aktuell da brauchst. Reifer, besser, effizienter.
Mhm.
Und das im Gesamten ist bei Sturm gegen Rapid das Thema, dass sie reifer sind, weil sie einfach schon länger in der Konstellation zusammenstehen, weil sie besser sind, weil sie individuell besser sind, weil Rapid aktuell nicht auf... Rapid hat dann Zvetkovic und Burgstaller und Krühl auf der Bank. Also das ist schon brutalst.
Ja.
Und sie sind auch effizienter, weil sie aktuell aus relativ wenig oder relativ früh schon Profit schlagen. Und die nutzen Fehler aus. Und das zeichnet dann schon eine Mannschaft aus, die im Endeffekt auch reif ist für einen Titel. Das sage ich jetzt, obwohl ich GAK-Fan bin, aber das muss man ja ganz neidlos anerkennen.
Ja.
Und in dieser ganzen Partie, auch wenn Rapid den Ausgleich gemacht hat, hatte man nie das Gefühl, dass Rapid richtig zurückkommt. Zvetkovic war zweite Halbzeit der richtige Wucht. Also ich hab den nicht, wir haben ja nur ein paar Spiele gesehen, weil er dann verletzt war, aber der ist mit dem Kopf unfassbar gut. Ein Punkt, man kann dann noch andere Dinge reden, ja, sie haben mit Dreierkette gespielt, haben dann auch mehr Ballbesitz gehabt, nur aus dem Ballbesitz, finde ich, haben sie wenig kreiert, so ist es. Ich finde, das ist dann schon ein Punkt, den man unterm Strich ansprechen muss, es ist halt gerade eine Phase bei Rapid, wo Niklas Hedl nicht gut drauf ist und wo Jarosch sehr gut drauf ist, und wenn diese Torhüter gestern getauscht hätten, viel Theorie, dann weiß ich nicht, wer gewonnen hätte.
Mhm.
Weil Jarosch in den entscheidenden Momenten wichtige Bälle gehalten hat und Hedl, so leid es mir tut,
das erste
Tor gehört ihm und das dritte Tor, da darf er Sattelberger nicht anspielen. Ich glaube, oh, das zweite?
Oder
der Freistoß? Das dritte war der Freistoß, oder?
Nein, das zweite war der Freistoß.
Okay, zweite war der Freistoß. Da darf er Sattelberger nicht
in den Druck... Das dritte war dann Kitterspiel im
Genau.
Glied.
Da darf er den,
dann aber war auch ein Ballverlust, Entschuldigung. Ja, sorry. Ja.
Darf er nicht anspielen. Mhm. Und was dann natürlich passiert, ja, Druck, Pressingmaschinen, die sind alle am Sprung, halb, gehen durch. Das ist dann natürlich dann die Qualität, die Sturm macht. Und ja, und dann haut Gazi Begovic schon rein. Und ich kenne einen Trainer in Fußball Österreich, der sagt, wenn du nicht hochhupfst bei der Mauer, dann geh nicht in die Mauer. Ich brauche nur 4 Männer am Spieltag. Und Majulu, der Größte,
ja,
hupft zwar hoch, aber macht die Schildkröte und zieht den Kopf ein. Wenn der normal hochhupft und unter dem Wortler dazu von meinem Trainer, sei ein Mann, dann köpfelt er den weg und dann steht es 2:1 und dann ist anders. Und das sind dann die Unterschiede, warum Sturm im Endeffekt aus 2 Spielen 2-mal den Sieg holt, wo es trotzdem dann knapp war, weil es dann die letzten Prozent sind, weil es eine Qualitätsfrage ist und weil sie im Endeffekt reifer, besser, effizienter sind.
Und Rapid hat dann auch nicht im Vergleich zum Freitag-Match, wo sie sich ja negativ gesagt hinten reingestellt haben und abzuwarten, positiv gesagt taktisch sehr gut eingestellt waren, um Sturm einfach den Platz zu überlassen, hat ja auch Sturm relativ wenig daraus machen können. Aber hat man gemerkt, das ist einfach ein Heimspiel. Also sie du hast irgendwie gemerkt, dass die Spieler dann doch irgendwie versuchen wollen zu kicken vor den eigenen Fans und jetzt sie nicht irgendwie reinstellen lassen, um dann vielleicht noch ein Pfeifkonzert so abzubekommen. Und dieses, genau dieses Kicken hat Sturm wieder eiskalt ausgenutzt. Die fehlen da im Aufbau, die Mannschaft, die einfach noch nicht so zusammengespielt ist, die Spieler drinnen hat, wo man halt einfach auch Fehlerpotenzial hat. Casemiro ist ein guter Spieler, aber der hat halt in jeder Partie ein, zwei Hecht dabei, was du sagst, um Gottes Willen, was ist los? Der kann alles, der ist auch dabei, der hat irgendwie auch eine Leidenschaft, wenn man ihn anschaut, in gewissen Situationen, aber ja, aus meiner Sicht ist er viel zu fehleranfällig und nicht so sattelfest. Ich wäre mir lieber, der spielt einfach seine Partie, aber ist ruhig und macht das, was er kann. Das ist schwierig.
Muss man ja sagen, Zvetkovic und Querfeld waren die Verteidiger, wo man nicht vorgegangen ist. Man wusste, man hat nicht die Breite. Ja, und jetzt spielt man mit Casemiro. Ich bin ja bei der Hobbyliga, spüre auch Leidenschaft dabei. Aber das heißt noch lange, dass ihr Berechtigung hat für was.
Ja.
Und natürlich ist Casemiro 21 Spieler von Holland, glaube ich. Und der hat schon auch seine Qualitäten. Ich finde aber auch viel zu fehleranfällig noch. Und deswegen ist er auch nicht jetzt bei Feyenoord Stammspieler oder wo auch immer. Sondern spielt halt bei Rapid. Und spielt bei Rapid auf einer Position, wo man aktuell auch kaum Konkurrenzkampf hat. Weil Oswald eigentlich auch auf der 6 besser ist. Obwohl er das sehr gut macht als Außenverteidiger, möchte ich auch sagen. Und der muss dann als Innenverteidiger spielen, Casemiro. Deswegen auch Dreierkette, ich glaube auch wegen Stabilität, weil Hoffmann auch nicht die erste Wahl ist und. Das kommt dann schon alles zusammen. Krigic hat gefehlt, der auch gut reingekommen ist bei Rapid. Viele Spieler auf wichtigen Positionen, die fehlen. Burgstaller, Krühl auf der Bank. Also ich habe die Aufstellung gesehen und macht ja, wie sollten die gewinnen? Und im Endeffekt, außer zwei kurzen Phasen nach dem 1-1 kurz einmal und in der zweiten Halbzeit, wie Zvetkovic mit dem Kopf immer wieder gefahrt hat, hatte man noch nie das Gefühl, dass sie wirklich gefährlich werden können.
Ja, Sturm hat dann auch durchrotiert, wobei, wenn es bei Sturm durchrotieren ist, heißt das, dass ein Biret rausgeht und ein Charter reinkommt. Also ist dann schon eine Qualität, die auch jetzt von der Bank kommt. Und wenn man jetzt Tommy Horvath zum Beispiel im Speziellen anschaut, der spielt eine Saison, die ist unfassbar. Hat Scorerpunkte, schießt Tore, ist immer direkt beteiligt, gestern auch wieder Tor und Assist. Das ist schon gewaltig, was der spielt.
Muss man riesen Lob an den aussprechen. Ich kenne ihn ja schon aus der Prüferliga bei Mura und war dort ein sehr guter Kreativspieler. Nur du hast einfach viel mehr Zeit in Slowenien. Und ich habe mir oft gedacht, puh, ob der das schafft, unter Druck
kann
gleich
man
zu spielen,
zu
ob der das schafft. Weil du hast in Österreich sicher im Schnitt, also es geht ja dann viel um Raum und Zeit. Also das sind ja die Dinge, wonach du auch, glaube ich, in Zukunft viel mehr die Spieler bewerten wirst. Wie schafft es ein Spieler unter Druck, also in einer kürzeren Zeit, trotzdem Räume zu erkennen. Und er erkennt Räume super, nur er hat sehr viel Zeit gehabt. Mhm. Und dieser Faktor Zeit ist so elementar wichtig. Und wenn du dem einfach statt 2,4 Sekunden nur mehr 1,2 Sekunden gibst oder vielleicht noch weniger, wie es in Österreich dann oft ist, dann kann das extrem an der Qualität schneiden. Und der hat einen Sprung gemacht.
Total, ja.
Unfassbar. Hätte ich ihm nicht zugetraut, wirklich nicht. Und großes Kompliment, wie schnell er sich adaptiert hat und wie sehr er auch diesen österreichischen Fußball spielen kann. Ist der beste Torschütze bei Sturm heuer und ist jetzt aber nicht seine Kernaufgabe, Tore zu erzielen. Also der ist mit 7 Toren eigentlich voll in seinem Soll. Eine super Saison und
ja, also
ein Top-Transfer.
Ja. Und auch ein Top-Typ. Also ist einfach auch so immer gut drauf, immer lächeln drauf. Also auch
wenig Slowenien, der kein Deutsch kann oder schlecht nur, gell, glaube ich.
Ja, aber es wird immer besser. Er versteht viel. Dann haben wir noch mit Ota Kitaschwili natürlich einen Spieler, der mit einem Wechsel liebäugelt, jetzt eh schon wahrscheinlich den nächsten Schritt machen will, aber auch hier sich nochmal präsentieren will. Unglaubliches Tor macht. Und auch links hinten, muss ich sagen, hat sich auch ein bisschen rehabilitiert, hat eine schlechte Phase gehabt, jetzt aber wieder voll da. David Schneck ist zwar gegen Salzburg jetzt gesperrt mit der fünften gelben Karte.
Na, fünfte gelbe, glaube ich, und bei Pavlovic ist die neunte gelbe.
Sowas, ja. Ist gesperrt, hat mir aber jetzt extrem gut gefallen mit dem Cupspiel in Salzburg, mit dem Tor natürlich ein bisschen einen Aufwind gehabt. Also auch hier merkt man, die sind im Flow, da läuft's, da geht's einfach. Und dann kommt da ein Biret raus, kommt ein Charter rein, es sind einfach die Leute da. Und wenn man's anschaut, dass man einen Simon Vodacek aktuell nicht berücksichtigt, nicht weil er verletzt ist, nicht weil er angeschlagen ist, sondern weil er einfach aktuell nicht reinpasst, weil du mit Kamara und Charter zwei andere vorne mit hast, siehst du auch, welche Qualität Sturm im Kader hat. Aktuell haben sie einfach das Momentum. Fast alle sind fit, bis auf Manfred Zakaria, will ich jetzt einmal auf die Schnelle sagen, was offensiv betrifft. Und dann geht's dahin. Also das ist schon gewaltig, was da gerade läuft und deshalb bin ich schon gespannt, was am Sonntag passiert. Aber ganz ehrlich, auch ich habe schon nach dem Salzburg-Match, wo Salzburg in Graz gewonnen hat, ist es 1-0, gesagt, ja danke, das war's. Wo stehen wir jetzt? Plötzlich genau auf der anderen Seite, weil viel passiert ist. Deshalb warten wir mal Sonntag ab, was da passiert. Salzburg ist und bleibt von der Qualität her die beste Mannschaft der Liga und kann auch an einem guten Tag, an einem sehr guten Tag Sturm locker wegschießen zu Hause. Also so ist auch nicht. Wobei natürlich die Tendenz sehr, sehr stark für Sturm spricht. Und wenn, haben wir schon eingangs erwähnt, Sturm es schafft, hier zumindest nicht zu verlieren, schaut schon sehr gut aus.
Salzburg ist, glaube ich, erstmalig in der Underdog-Rolle seit ganz langem. Und ja, vielleicht hilft ihnen das, vielleicht können sie da Kräfte mobilisieren oder auch wieder diese Ernsthaftigkeit reinbringen. Und ja, es ist eine Ernsthaftigkeit, es ist ein Thema, wo Solé ist halt so ein Paradebeispiel. Ja. Einfach, den möchte ich gar nicht immer rauspicken, aber de facto in der Partie war es so, wo dann, der kann das besser. Der kann das einfach besser.
Man hat es gesehen, zum Beispiel in diesem Hinspiel, würde ich mal sagen, jetzt in Graz, überragende Partie. Dann ist dieses Cup-Spiel, wo er sich gedacht hat, naja, war ja locker, wir haben die herbaniert so quasi. Und so hat er auch gespielt, dann verlieren sie. Und seitdem ist dieser Cut bei Salzburg drin und jetzt noch der Trainerwechsel. Und man merkt, dass Onno Cinel jetzt auch nicht zaubern kann, klarerweise, brauchen wir nicht reden, also den mache ich am wenigsten Vorwurf. Das heißt, wie gesagt, abgerechnet wird dann zum Schluss, brauchen wir nicht reden, ab ins Phrasenschwein von mir aus 100.000 Euro, aber es ist einfach so, noch ist nichts durch, schaut aktuell für alle Sturmsympathisanten super aus, immer noch mit dem direkten Duell, aber immer noch die Chance für Salzburg dann noch locker mitzureden, aber die Saison, die geht dann doch noch 4 Spiele und die sind noch zu spielen, deshalb warten wir mal ab, was zum Schluss kommt, noch ein Nachsatz zu Rapid, sehr netter Kommentar von Marc Janko gestern als Sky-Experte und Co-Kommentator, der schon was angemerkt hat, was auch sehr, sehr spannend ist, den Rapid. Natürlich haben sie Verletzungssorgen und ein paar angeschlagene Spieler, aber die geben gefühlt gerade alles her, nur für dieses Cup-Finale am Mittwoch. Spiel mit Kai gehen, der zum ersten Mal in der Startelf spielt und lässt den Burgstall auf der Bank versauern, weil sie ja noch nicht verletzen und. Jetzt haben sie ja noch den LASK. Die laufen Gefahr, dass sie in der Liga den Anschluss dann verlieren, um nicht einmal Platz 5 zu spielen. Mhm. Weil wenn jetzt dann Klagenfurt und Hartberg vielleicht noch auch zum Punkten anfangen,
ist relativ einfach, wenn sie den Cup holen, alles richtig gemacht. Ja, wenn sie in der Liga dann Sechster werden, natürlich alles falsch gemacht. Das ist halt auch der Gamble, den du als Trainer eingehst.
Schon so.
Ja, du wirst halt auch Wahrscheinlichkeiten berechnen, holst du ja gegen den LASK oder gegen Sturm 3 Punkte und weit brauchst du 3 Punkte und keinen einzelnen Punkt. Ja, kann man so oder so sehen. Vielleicht hat man auch was probiert. Das glaube ich schon auch, dass man sagt, man probiert jetzt mal mit der Dreierkette was gegen Sturm. Wie funktioniert das mit Sattelberg? Also ich glaube, dass das schon die Überlegungen sind, weil das Cup-Spiel einfach einen Titel bringt und einen fixen internationalen Startplatz, der Rapid dann wesentlich mehr hilft als die 3 Punkte, die möglichen, die man vielleicht gegen Sturm machen kann. Ich würde nur über ein Thema noch gerne reden. Also möchtest du noch was zum Spiel?
Na, passt.
Und das finde ich schon wichtig und ich finde, das sollte man auch aufgreifen. Und das ist dieses Spionage-Gate. Klaus hat bei der Pressekonferenz angesprochen, dass Sturm beim Training einen Spion hingeschickt hat oder ein Spion, jemand vom Trainerteam oder vom Verein war angeblich dort und hat sich das Training angeschaut. Christian Ilzer hat das dann dementiert, mehr oder weniger, dass da nichts war. Also darüber können wir dann eh noch gleich reden, es ist ein bisschen hochgekocht, was ich persönlich finde, was gar nicht geht. Dass man vor der Partie einen Handschlag verweigert. Und so gut Sturm spielt und so überragend Christian Ilzers Trainer ist, das hat er nicht notwendig. Und ich also nicht notwendig, das zu machen, weil ich verstehe nicht, das ist eine Sache von Respekt. Nicht nur dem Gegenüber, sondern dem Sport gegenüber, dass man sich davor und danach die Hand gibt. Und das ist ein ganz übriges Bild, dass sich die Trainer, also ich kenne das aus allen Ligen, das ist jetzt nichts, was nur in Österreich oder was vielleicht nur aus Deutschland, sondern das macht man, gibt sich vor die Hand und man muss sich nicht alles Gute wünschen, aber man schüttelt die Hand und man geht zu seinem Platz. Und Robert Klaus ist hingegangen, wollte ihm die Hand schütteln. Christian Ilzer hat bewusst verweigert, also da kann man auch nicht sagen, er hat es nicht gesehen, sondern er hat bewusst gesagt, na, gib ihm halt die Hand. Hat auch nachher im Sky-Interview gesagt, davor war ihm nicht zu,
das, ihm die nicht Hand danach.
Zu geben. Ich finde, da geht es um Respekt dem Sport an sich gegenüber und das ist, finde ich, eine Sache, die hat er nicht notwendig und habe ich schon extrem schlecht gefunden, ja, muss man sagen.
Gefühlt glaube ich, man hat gemerkt, dass er natürlich auf diese Frage gewartet hat von Constanze Weiß gestern und rein so von der Interpretation her war es ihm relativ unangenehm, dass er das zu Beginn nicht gemacht hat. Also er hat ihn dann nach dem Spiel ganz normal einklatscht.
Aber
dann
Christian Ilzer macht sich viel Gedanken.
Ja,
Christian
klar.
Ilzer geht jetzt auf keine Pressekonferenz hin, weil dem fällt nicht spontan ein, Spitzentriebförderung.
Ja,
das sind Dinge, wo er sich Gedanken macht,
klar,
wo er sich vorbereitet, er hat ja auch Medien Berater gehabt, weiß nicht, ob er es nicht mehr hat. Also der macht sich bewusst Gedanken, was ja auch sehr lobenswert ist, dass man als Profi diese Themen dann auch professionell angeht.
Aber man kann ja
er macht sich auch da ganz bewusst Gedanken, ob er ihm die Hand gibt oder nicht. Das ist nichts aus dem Effekt heraus, glaube ich,
was passiert. Das auf jeden
Fall. Und das finde ich schon, er ist in einer, A, in einer Vorbildrolle und B, das ist der Sport, den er auch liebt. Und diesen Sport hat man zu respektieren. Und wenn man sich davor und danach nicht die Hand geben kann, ich sage nicht während dem Spiel, die 90 Minuten plus, da befetzen sie sich eh. Aber dann ist es, finde ich, die Pflicht, dass man sich davor und danach die Hände schüttelt. Und das reicht schon. Man muss sie dann nicht liebkosen. Einfach die Hand geben, fertig, jeder geht auf seine Seite. Eine Sache von Respekt des Sports gegenüber. Das ist mein Zugang. Und das habe ich extremst schade. Und unsportlich ist der falsche Ausdruck. Aber einfach, ich finde, das gehört sich nicht.
Ja, bin ich bei dir. Das, was dann Peter Stöger nachher gesagt hat, sehe ich aber auch so, dass natürlich Emotionen dazugehören, dass der eine das gesagt hat, der andere das gesagt hat. Natürlich hat vielleicht, wenn es so ist, wenn es wirklich nicht so war, wie Chris Ilzeit sagt, also dass es wirklich kein Sturm
ja, wir können, Spion wir war. Können ja kurz, ich habe zwei Audiospuren rausgesucht zu dieser Spionage-Affäre. Ganz kurz dazu generell, es ist jetzt Sturm sicher nicht, wir wissen beide nicht, ob es passiert ist, also ich weiß es zumindest nicht, vielleicht weißt du. Vielleicht darfst du auch nicht sagen, nein. Ich kann mir schon vorstellen, dass das passiert. Einerseits anhand der Worte, die Chris Ilzer teilweise gewählt hat. Andererseits auch, Sturm ist nicht der einzige Verein, der das macht. Also man braucht jetzt nicht so naiv sein und glauben, dass das niemand macht. Fakt ist, es ist schon eine Sache, die man nicht tut. Also das jetzt einmal grundsätzlich. Ob das passiert ist oder nicht, wir wissen es nicht, wir waren nicht vor Ort. Ich glaube nicht, dass Rapid diese Geschichte einfach erfindet. Ich finde auch, dass Christian Ilzer es nicht klar dementiert, weil er immer wieder auch betont, man kann auch in Messen da von der Straße draußen stehen und das ist, was soll er machen. Aber hör mal rein, was er nach dem Spiel bei der Pressekonferenz gesagt hat.
Die Frage kann man der Robert Kraus stellen und die werde ich ihm persönlich beantworten. Ich bin nicht der Typ, der im Unterschied zu ihm Dinge über die Medien austrägt, der da eine Geschichte inszenieren will, überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Ich sage, okay, gibt's in Österreich gibt es natürlich Infrastrukturen, wo du kannst nicht auf dem Turm stehen, du kannst am Gehsteig stehen, kannst du, wenn du möchtest, kannst du einfach ein Training anschauen. Und wie immer gesagt, wenn er unbedingt will, dann soll er mal zu uns kommen, aber da soll er deprimiert dann nach Hause, weil das jeder mit welcher Intensität und mit welchem Engagement, was da zu Werke geht. Und da habe ich eine Story, weil das, ich habe in meinem Analyse-Team, als wirklich ein Elite-Analyse-Team, perfekt ausgearbeitete Gegnervorbereitungen. Und einer dieser Spitzenleute ist Paul Beiduch, der schon viele Jahre bei Sturm ist, auch damals schon bei Sturm war, als ich noch WRC-Trainer war. Und der war damals ein Zaungast, der ein Training im Auftrag von Heiko Vogelpilz beobachtet hat. Und ich habe ihn gesehen und bin gesagt, komm doch rein, schau dir das von innen an. Der hat das Training von ihnen angeschaut und da glaube ich, ist mit keinem guten Gefühl nach Hause gereist. Er hat gesehen, mit welcher Intensität der WRC da zu Werke geht. Und wir waren dann auch der Sieger von Sturm Graz. Und ein paar Jahre später war ich dann Trainer von Sturm Graz. Es ist in Österreich die Infrastruktur und vielleicht ist es auch für den Ausland, ist es sowieso nicht möglich, dass du irgendwo ein Training anschauen kannst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es interessiert mich nicht, was Robert Kraus trainiert. Es interessiert mich nicht, weil grundsätzlich bin ich ein Fan von Offensivfußball. Der hat defensiv deutlich stabiler gemacht, aber wenn man den XG-Wert und den Zocki-Baris jetzt anschaut und jetzt und Robert Kraus ist ein deutlicher Rückgang. Also ich habe kein Interesse, mir ein Training von Robert Kraus anzuschauen. Inhaltlich, muss ich ehrlich sagen, inhaltlich sind arbeiten meine Leute so gut, dass wir wissen, welche Kenntnisse geben. Und das ist, was ich auch will, wenn wir hintereinander zu spielen, ein Halbfinale noch zu haben, der bessere sollte gewinnen. Das Duell hat aber einen Platz stattzufinden und braucht keiner, der irgendwelche extra Geschichten inszeniert und noch mit so einem erscheinheiligen Lächeln da herum. Das ist nicht mein Stil, da bin ich kein Fan davon, muss ich ganz klar sagen. Ich würde gerne nachfragen, ich habe am Freitag dann noch nach der Pressekonferenz erkundigt, was da eigentlich passiert ist. Und von den Rapid-Verantwortlichen und Kassen, sie haben nicht das mehrmals aufgefallen, sie haben Landes in Graz deponiert und haben gemeint, eigentlich sollte es so ein Gentleman's Agreement geben, dass das niemand in der Liga macht. Und dann hätte es von eurer Seite geheißen, so, da haben wir nichts damit zu tun. Und deswegen hat er es in der Pressekonferenz angesprochen, weil er sich sicher ist, dass das.
Das ist für mich auch für mich eine Lüge. Er könnte den B-Manager fragen, noch ein paar von Rapid, wo ich gesagt habe, okay, mir ist das auch so ankommen. Ich werde noch einmal mit meiner Analyseabteilung sprechen, dass keiner das Rapid-Training beobachtet und das. Das war aber nicht, kann ich nicht sagen. Ich hab sie nicht dort noch einmal versprochen und mir erzählt, dass keiner daherkommen wird. Und wir haben andere Dinge zu tun, als ein Training von Robert Klaus anzuschauen. Wenn man dreimal in 12 Tagen gegen den gleichen Gegner kann es noch kaum, dann weiß man, wie der Gegner spielt. Und wenn er irgendwas anderes macht, was man noch nie gesehen hat in der Saison, weiß ich nicht, ob es einem gefallen hat. Es interessiert mich nicht. Ich persönlich will mich auch so aufstellen, dass wir dann auch im Spiel reagieren können, vor allem mal Dinge anders sind wie erwartet. Das ist mein Zugang. Und wie gesagt, ich habe.
Ja. Das war die Analyse, kann man sagen. Da war ein Cut dazwischen, das ist von der Pressekonferenz von Rapid, so dürfte die Kamera rausgefallen sein, okay. Oder ein anderer Winkel. Ja, also ich glaube, Freunde werden sie keine mehr. Das kann man, glaube ich, grundsätzlich mal so sagen. Und man kann sich selbst ein Bild machen davon, wie gesagt, ob es stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Paul Beiduch hat das scheinbar schon mal gemacht, er ist jetzt im Staff. Es ist ja auch egal. Im Vergleich dazu ist mir nur wichtig, das ist ja nicht, also es stimmt nicht ganz mit der Infrastruktur im Ausland. Marcello Bielsa, ein Trainer von Leeds United, El Loco, über den auch Pep Guardiola gesagt hat, der kennt meine Mannschaft besser als ich, ist ein Besessener. Und auch Christian Ilzer ist ein positiv Verrückter, der, glaube ich, nichts dem Zufall verlässt. Und Marcello Bielsa hatte ja dieses Spygate in England. Und da ist ja Folgendes rausgekommen damals, dass er angeblich spioniert hat bei einer gegnerischen Mannschaft. Dann gab es am nächsten Tag eine Pressekonferenz, wo sich jeder sicher war, jetzt wird Marcello Bielsa zurücktreten, weil das geht nicht. Marcello Bielsa hat sich hingesetzt, kann ja kein Englisch, hat auch gesagt, ich kann kein Wort Englisch, aber ich kann Ihnen alle 20 Premier Leagueisten perfekt zerlegen. Und hat begonnen, oder waren es damals 24 Zweitligisten, so irgendwie, und hat mit Beamer seinen Computer aufgemacht oder seinen Assistenten aufgemacht und hat die Orten aufgemacht zu jedem Verein. Also zu jedem Verein, weiß nicht wie viele Dokumente, wie viele Sheets, also kann man, ist wirklich eine großartige Pressekonferenz und erklärt das alles, wie er den Gegner zerlegt. Und warum er das erklärt, ist im Endeffekt gesagt: Schaut, ich überlasse nichts im Zufall. Wenn irgendwer glaubt, dass ich mir jetzt ein Training anschaue, damit ich mehr weiß, das ist so ein winzig kleiner Baustein, es macht im Weit gar keinen Unterschied, ob ich es anschaue oder nicht. Aber ich bin Profi und ich möchte es bestmöglich vorbereiten. Und ich möchte unbedingt alles dafür tun, dass wir diese Spiele gewinnen. War eine hochspannende Sache. Auf was ich hinaus will, Leeds United hat am Ende des Tages eine Strafe von 200.000 Pfund bekommen, weil es eben gegen die Regeln, also ich weiß nicht, ob das wirklich Regeln waren, es hat einfach eine Strafe der Liga gegeben, weil man es eben nicht macht. Und er hat sich dann entschuldigt und ja, und das nur als Vergleich. Also man kann auch in England spionieren, die, glaube ich, die mitunter beste Infrastruktur haben. Es ist auch, wie gesagt, nichts, was ganz neu ist. Aber ich glaube schon, dass Trainer, die positiv verrückt sind, und das ist Christian Ilzer, das ist eigentlich ein Kompliment, auch natürlich nichts dem Zufall überlassen. Und wenn dann wer sagt, ich fahre raus und schaue mir die an, sagt er, macht das. Glaube ich, unterstelle ich ihm jetzt natürlich. Deswegen, ich weiß noch nicht, ob es stimmt, aber nur um das Gesamt so zu verpacken.
Wir werden es nie herausfinden, weil jeweils der oder andere es nicht zugeben wird, auch wenn es so gewesen wird sein. Trotzdem kann man richtig dazu sagen, das, was wo ich schon zum Schmunzeln angefangen habe, natürlich war beim Satz mit ja, dass jemand etwas, dass quasi Chris Ilzer was kritisiert hat, wo jemand, ein anderer Trainer, was inszeniert hat. Er ist schon auch ein Meister der Inszenierung. Ist er ja auch selber, wenn man die Triebspitzenförderung hört, natürlich super bewusst gewählt. Andere Worte auch, um dann genau zurückzuschlagen im Cup-Halbfinale. Aber egal, wichtig ist jetzt im Endeffekt dann das wichtigste Spiel von aus Rapid-Sicht, natürlich aus Sturm-Sicht, aus diesen dreien, wird dann das Cup-Finale sein und da am Mittwoch wird dann abgerechnet, wer dann in dem Fall recht hat und das ist dann meistens in dem Fall immer der Sieger und dann ist die Geschichte durch und dann wird der eine Trainer sein nächste Saison noch und der Chris Ilzer vielleicht auch oder vielleicht nicht, schauen wir mal und dann wird die Geschichte wieder vorbei sein. Gras
zu erwachsen. Ja, klar. Nur um das zu komplementieren, ich habe auch einen kurzen Ausschnitt von Robert Klaus dazu nach dem Spiel.
Bitte.
Der Kollege hat Ihnen gerade Scheinheiligkeit vorgeworfen und Man soll ihn doch ausrichten, dass es in Österreich nicht üblich sei, Kollegen anzupatzen. Möchten Sie dazu was sagen?
Ich glaube, ich habe dazu alles gesagt. Das passt. Ist okay. Kann er gern machen. Ich interessiere mich jetzt generell eher für meine Vereine und für meine Mannschaft und für meine Spieler. Und ich habe, glaube ich, vor dem Spiel und nach dem Spiel im Interview ausführlich dazu Stellung genommen, wie die Sache abgelaufen ist, was meine Meinung ist, meine Überlegungen dahinter waren. Und will da nicht weiter Öl ins Feuer gießen und muss mit den Vorwürfen dann einfach jetzt leben. Kann ich gut mit leben, kann halt trotzdem gut schlafen. Die Niederlage ärgert mich mehr als der Vorwurf.
Er hat auf Sky, kann man nachschauen, auch auf skysportaustria.at, was er vor und nach dem Spiel dazu gesagt hat, auch recht interessant, aber nur damit beide Seiten zu Wort gekommen sind bei uns im Podcast.
Richtig. Ja, ich halte es mit Robert Klaus, ich seid eh schon vorbei. Fertig. Emotionen gehören dazu, auch wenn es, bin ich bei dir, einfach ja, ein bisschen lächerlich, ein bisschen kindisch war, da das auch vor der Kamera oder so zu machen. Egal. Ich würde einfach sagen, wir machen weiter. In dem Fall haben wir noch.
Und schaut euch an, von Marcello Bielsa, ein bisschen die Pressekonferenz, die ist großartig. Ja.
Haben wir noch einen Alumnus? Haben wir noch, oder sind wir,
ja, ja, na, auf jeden Fall haben wir den Alumnus, den werden wir einspielen.
Ja.
Der DBLDW Alumni. Alumnus.
Denn Fabio, du warst ihn, wenn du willst, besuchen. Also naja, du hast ihn gesehen zumindest.
Ja, ich war in Slowenien, schon öfters, aber ich war jetzt wieder in Slowenien und ich war dann schon überrascht, dass Daniel Offenbacher Innenverteidiger spielt aktuell.
Bravo, Offi.
Also alle mal zuhören, Daniel Offenbacher, Innenverteidigung, sehr überraschend, spielt bei Domžale, sind so im Mittelfeld der Prva Liga, haben da zu Hause gespielt gegen Koper und liebe Freunde aus der Prva Liga, ich weiß nicht, ob ihr euch beschwert, aber falls ihr euch beschwert, dass keine Zuschauer da sind, Donnerstag 16 Uhr ist halt echt ein untypischer Termin, um zu spielen. ist ein anderes Thema. Domžale hat 1-0 gewonnen. Im Nachhinein noch von Daniel Offenbacher eine Sprachnachricht erhalten, dass er uns ein bisschen erzählt, wie es zum Transfer gekommen ist, wie er sich dort fühlt und ob er wieder mal nach Österreich zurückkommt.
Mir gefällt es in Domžale sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und es ist so zu dem Transfer gekommen, dass Gespräche geführt worden sind und sie genau zu dem Zeitpunkt eigentlich dann der Kapitän der Mannschaft, der auf der Nummer 6 spielt, verletzt hat. Und jetzt hat der Verein eben einen bisschen routinierteren, älteren Spieler gesucht, da die Mannschaft ja wirklich sehr, sehr jung ist dort unten. Der Kapitän hat sich verletzt und da haben sie eben dann einen Spieler gesucht. Und dann ist es eigentlich relativ schnell gegangen, muss ich sagen. Und ja, genau, also ich spiele momentan jetzt Innenverteidiger. Das war auch ziemlich überraschend für mich, muss ich sagen, weil sie zwei Innenverteidiger verletzt haben und wir dann nicht wirklich mehr Innenverteidiger zur Verfügung gehabt haben. Und da ich links oder einer der wenigen Linksfüßler bin in der Mannschaft, war das dann eigentlich ein Versuchsprojekt, mehr oder weniger. Und sie haben mich, also der Trainer hat mich gefragt, ob ich das spielen kann. Habe ich natürlich gesagt, ich probiere es. Also ich habe es noch nie gespielt, um ehrlich zu sein. Aber ich werde es probieren. Und bei dem Spiel, lustigerweise, haben wir dann gleich zu 0 gespielt. Und das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Und dann ist es eigentlich so blieben, mehr oder weniger. Habe mich da jetzt eigentlich festgespielt, beziehungsweise habe ich auch jetzt die letzten 2-3 Spiele habe ich auch mal Linksverteidiger gespielt, weil sie eben dort auch zwei Spieler verletzt haben. Also spiele eigentlich, kann man sagen, ziemlich alles, Innenverteidiger, linker Verteidiger oder natürlich auf der 6. Und genau, macht mir aber irrsinnig Spaß, also ist kein Thema. Das Niveau in Slowenien würde ich so einschätzen, dass man hat schon richtig gute Mannschaften, muss man sagen, die spielerisch sehr, sehr gut sind und die wirklich sehr gute Einzelspieler haben. Wir haben auch Testspiele gehabt gegen Hartberg und gegen Austria Klagenfurt, wo wir wirklich sehr, sehr gut gespielt haben. Die haben wir zwar gegen Austria Klagenfurt zum Beispiel, haben wir erste Halbzeit ja, mit der Einser-Garnitur gespielt und da haben wir wirklich sehr, sehr gut gespielt und da hat Austria Klagenfurt eigentlich keine Chancen gehabt und da haben wir geführt. Aber ja, bei uns ist halt wirklich so, dass manche Spiele sind wirklich sehr, sehr gut und manchmal haben wir dann wirklich wieder sehr schlechte Spiele dabei. Also es schwankt immer so. Die Konstanz fehlt ja einfach. Und das ist auch, glaube ich, in der ganzen Liga so. Also da kann wirklich der Erste gegen den Letzten verlieren und umgekehrt. Also ja, da fehlt es einfach so richtig an Konstanz, generell bei den Mannschaften, glaube ich. Und der Rückkehr nach Österreich konnte man natürlich vorstellen, das ist ganz klar, weil das Niveau in Österreich schon sehr, sehr gut ist. Aber ich bin natürlich ein Realist und kann das, glaube ich, ganz gut einschätzen, dass das sehr, sehr schwierig wird. Aber natürlich wäre ich für alles offen.
Daniel Offenbacher, große Legende, habe gegen ihn damals auch noch spielen dürfen. Er war ja einer der ersten damals in Salzburg in der Akademie. Zu dem Zeitpunkt, wo er in der Salzburger Akademie war, war gerade die Stronach Akademie, also die Austria Akademie, die führende damals mit Dragovic, Gnasmüllner und Co. Alaba, wie sie alle heißen, Dillaber, Rotbuller. Und er ja 92er Jahrgang
Aber mit Martin Hinteregger, einer der ersten, die auch wirklich so durchgeschoben worden sind in die erste Mannschaft.
So ist es, genau. Stefan Leiner damals auch noch dabei gewesen, rund um den Dreh. Er ja aus Scheifling direkt nach Salzburg in die Jugend gewechselt damals. Auch das war aus steirischer Sicht dann so, wow, cool. LAZ Judenburg hat er, glaube ich, gespielt damals. Und der Igor Kekili, das war mein Auswahltrainer, Legende. Ja, war extrem cool und ein super Typ eigentlich immer. Ziemlich lustiger Kerl, richtig guter Fußballer, super Linksfuß, der dann auch eine recht gute Karriere gemacht hat, natürlich bei Salzburg gespielt, bei Blau-Weiß Linz, Wiener Neustadt, Sturm natürlich lange Zeit auch und dann über den WRC auch noch in Rumänien gespielt hat.
Und Schudo war in Litauen.
Litauen war, genau, perfekt. Und dann am Schluss noch Rieden, jetzt am Schale. Hat, finde ich, aus seiner Karriere ganz gut was gemacht und spielt jetzt eben dann seit Winter 2022 bei Domschale, seit 2,5 Jahren.
Ja, Vertrag hat er laut Transfermarkt bis Ende der Saison. Muss man schon sagen, Slowenien, was er damit sagen will, mal so, das ist schon eine Frage der Qualität. Mhm. Sie haben vereinzelt sehr gute Spieler, aber ich finde, das Niveau hat die letzten Jahre etwas abgenommen. Und natürlich ist dann auch, wenn die Qualität abnimmt, auch die Schwankungsbreite viel größer, wie ich performe. Und das merkt man in der ganzen Liga. Das Einzige, wo ich ihm auch widersprechen möchte, ist Celje, das sind so der größeste Liga aktuell. Die verlieren relativ selten, also auch gegen den letzten. Aber der Rest, muss man echt sagen, ist brutal eng zusammen. Ne? Also das stimmt.
Ja. Und weil du angesprochen hast, Donnerstagsspieltermin, jetzt am Wochenende, 27.04. NK Domschale, 20.15 Uhr Primetime gegen NK Maribor. Das nächste Spiel für Daniel Offenbacher, auf welcher Position auch immer. Dann.
So ist es. Ja, das ist die erste Vorschau, die länger ist als eine Halbzeit, wobei VAR-Check und so weiter mit der Nachspielzeit, also mit Nachspielzeit geht sich das schon noch aus.
Ja, da waren noch pyrotechnische Gegenstände sind auch noch aufs Spielfeld gefallen heute, glaube ich. Und wir haben genügend zu quatschen gehabt, aber ich glaube, es passt auch ganz gut, weil eben englische Woche und es spitzt sich einfach zu, vor allem der Meisterkampf.
So ist es.
Es passt auch. Auch der Kampf um Platz 5, 4 und 3 ist weiterhin offen. Also da kann auch noch einiges passieren. Sehr, sehr lässige Zeit gerade, die wir erleben in der Admiral-Bundesliga. Und wir freuen uns schon auf das kommende Wochenende.
Ja, ich schaue, ob es noch irgendeine spontane Neuigkeiten gibt. Ob der Lask schon Trainer hat, aber scheint alles beim Alten zu sein. Freitag spielt die Austria gegen Alltag. Ich werde vor Ort sein, werde mir das anschauen. Die Qualifikationsrunde dann am Wochenende, Samstag und Sonntag gibt es wieder wunderschöne Spiele. Und bevor wir da jetzt in die Endphase gehen.
Und jetzt Werbung, damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen muss.
Stichwort Austria. Der Admiral Sixpack, auch diese Woche, boah, da müsst ihr natürlich wieder dabei sein, 1 Million Euro, wenn ihr alle 6 Partien richtig tippt. Auf www.admiral-bundesliga.at/Sixpack könnt ihr da eure Tipps kostenlos eingeben und neben der 1 Million, falls nur 5 oder 4 Tipps richtig sind, coole Preise gewinnen. Machen wir es im Schnelldurchlauf. Thomas, wie spielt die Austria gegen Alltag?
1-0.
Sehr gut. So, jetzt hängt meine Seite.
WRC gegen Blau-Weiß Linz wäre dann das nächste, glaube ich.
Ja, das musst du. tippen? Geht's ja. WRC Blau-Weiß Linz.
WRC Blau-Weiß Linz wäre dann ein 2-2.
Aha. WSG Tirol gegen Austria Lustenau.
Die WSG gewinnt und schießt damit Austria Lustenau endgültig in die zweite Liga mit 2-0.
LASK Rapid.
3-1 für den LASK.
Hartberg gegen Klagenfurt.
Ein 0-0.
Okay. Und abschließend, jetzt bin ich gespannt.
Ja.
Sonntag, 28.04. 17 Uhr.
Live-Spiel ORF1 übrigens, lese ich da gerade.
Wirklich?
Ja, okay. Ja, die haben LASK Rapid auch, 14.30 und 17 Uhr ORF1.
Salzburg gegen Sturm, das Spitzenspiel. Wenn du unentschieden sagst, dann weiß ich, dass du glaubst, dass Salzburg gewinnt.
Na, ja. Also ich glaube an ein 1-0 für Sturm.
Okay.
Und damit eine kleine Vorentscheidung für den Meisterkampf. Ich hoffe und gehe davon aus, dass Sturm punktet. Das ist das Wichtigste, glaube ich, an diesem Wochenende.
Heute Nacht auch der NFL-Draft. Du sagst, die Jets trennen sich vor auf Platz 5, 6 und holen Joe Alt. Kann man auch tippen, Bert Meral, denke ich mal, oder? Nicht?
Glaube ich auch. Glaub ich auch. Aber ich bin ja großer NFL-Fan, Jets-Sympathisant, seitdem ich dich kenne. Also auf dem her.
Go Jets. Ja, perfekt. Tippt bei admiral-bundesliga.at/sixpack und holt euch die Million.
Werbung Ende.
Und, Vorschau Ende.
Ja, und liebe Grüße an Peter K. Wagner.
Liebe Grüße, Peter. Ich hoffe, du sonst dich bei minus 4 Grad am Panorama-Deck deines Vertrauens.
Aber er hat ja so Sonnenkollektoren, hast du schon mal gesehen?
Ja, also er hat mir das Foto geschickt.
Einmal, das ist Wahnsinn. Wenn ihr in Graz einmal seid und Nähe Ruckelberg, dort wo die Reichen wohnen, genau dort ist sein riesengroße Dachterrasse und dort hat er Sonnenkollektoren aufgestellt, um dann, es sind so die, die im Stadion auch sind, wenn sie den Platz, sind nur schöner.
Also sind schwarz
und schöner.
Und so mit einer Legierung. Ich kenne mich da nicht so aus.
Damit er weiterhin seine unglaubliche Bräune hält.
Also, er verwendet sie auch für die Tomaten, hat er so gesagt.
Ja, genau. Und Tomaten und Bräune. Weil als Rothaariger ist es ja natürlich wichtig, dass er seine Bräune
hat. Na, liebe Grüße, Peter. Ich hoffe, du hörst uns über die Poseboxen oder was auch immer. So, vielen herzlichen Dank für die Vorschau, die fast schon Runde war. Du hast die Abschiedsworte, wie ich nochmal.
Auf die Schwarzen.
Ja, das sind nicht die Abschiedsworte. Ich würde da trotzdem ein Handshake geben, aber dieser Podcast ist für die österreichische Bundesliga und nicht für einzelne Vereine.
Meine Güte.
Ja, wenn du nichts sagst, Luschenau.
Guten Tag.
Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja. Es gibt nur eine beste Liga der Welt.